Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über den entscheidungsstarken, machtorientierten Führungsstil, den man auch narzisstischen Führungsstil nennen kann. Und das tun wir im Rahmen unserer kleinen Reihe über psychodynamische Führungsstile. Mein Name ist Thomas Genalzig von M19.
Und mein Name ist Matthias Lohmer von M19.
Was könnt ihr heute lernen, wenn ihr uns zuhört? Wir wollen einmal beschreiben, was ist ein narzisstischer Führungsstil? Wir gehen dann auf die Frage ein, was geschieht auf der inneren Bühne einer narzisstischen Führungskraft? Und wie geht man als Kollege, als Mitarbeitende damit um? Matthias, bevor wir einsteigen, kommt jetzt die Frage, die wir ja in all unseren psychodynamischen Führungsstil-Podcasts verhandeln. Kannst du ganz kurz nochmal sagen, was ist denn das Wesen eines psychodynamischen Führungsstils?
Gerne, Thomas. Wir haben in einem dynamisch-psychologischen Blickwinkel haben wir verschiedene Persönlichkeitsausprägungen. Und da gibt es auch narzisstisch-ängstliche, die Schizoide, die zwanghafte oder eben wie hier die entscheidungsstark machtorientierte oder narzisstische Persönlichkeitsstruktur. Die Ausprägung, die kann sich von milde, wie jeder eine Ausprägung, ein Mix hat, bis zu eher pathologisch gestört, andere und sich selbst beeinträchtigen, auf diesem Kontinuum bewegen. Und jede Führungskraft hat einen intuitiven Führungsstil, den sie vor allen Dingen unter Druck und Stress entwickelt, indem sie intuitiv zurückgreift auf das, was sie in ihrer Persönlichkeit ausmacht, auf die Abwehrstrategien, auf die Bewältigungsstrategien, die sie aufgrund ihrer Persönlichkeit hat und die dann in ihrem Führungsstil zutage treten. Also etwas, was ich intuitiv tue, was ich kennen konnte und was nicht das Gleiche ist wie ein bewusst entschiedener Führungsstil.
Und ich würde was ergänzen. Ich würde meinen, dass wir alle auch verschiedene Führungsstile haben, eine Palette, auf die wir zurückgreifen. Und dass wir, je flexibler wir sind, wir eine größere Vielzahl haben und in der Reaktion unterschiedlich reagieren. Würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, es gibt doch einen Hauptstil?
Ich glaube, jemand, der eher mit einem narzisstischen Führungsstil auftritt, würde nicht gleichzeitig einen sehr schizoiden haben. Also zum Beispiel, also es gibt bestimmte Mixe, aber zum Beispiel mixt sich der Narzisstische ganz gut mit den Paranoiden, aber es gibt dann doch eine gewisse Haupttendenz, in denen verschiedene Stile Eingang finden.
Nun hat uns ja Henning gesagt, dass wir sehr kritisch über die Stile immer sprechen und dass sich das doch anhört, als wäre das eher eine Bürde als eine Kapazität. Was sagst du zu so einer Sichtweise?
Es hat was damit zu tun, dass die Persönlichkeitsstruktur sich eben aus dem Gesamt unserer Bewältigungs- und Abwehrmechanismen gegen einen inneren Grundkonflikt herausgebildet hat. Das heißt, da ist immer sozusagen ein Stück in Schachhalten von etwas, was uns zu schaffen macht, enthalten. Und von daher kommt dieser Problemgeruch, den das Ganze hat. Aber ich glaube, wir sollten dabei bedenken, und wir werden ja auf den Grundkonflikt in der narzisstischen Persönlichkeit und Führungsstil noch zurückkommen, wir sollten aber bedenken, dass ja in all diesen Problemlösungen, die man gefunden hat in seinem Leben, bewusst und unbewusst, auch eine enorme Kreativität liegt, enorme Chancen liegen. Und wir werden auch heute, glaube ich, wieder hervorkehren, rausarbeiten, worin diese Chancen auch bestehen.
Dann werde ich mal versuchen, ein paar Charakteristika eines narzisstischen Führungsstils zu beschreiben. Und ein narzisstischer Führungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass eine Führungskraft gerne nach Macht strebt. Sie findet, das ist ein Teil ihrer Rolle und sie kann es auch genießen, vorne zu sein, Richtung anzugeben. Häufig sind diese Menschen charismatisch, sprechen gut, Menschen folgen ihnen gerne und sie können sehr gut begeistern, weil sie ein Gespür dafür haben, was ihr Gegenüber braucht, damit das Gegenüber folgt. Auf der anderen Seite, und du hast den Boden ja dafür bereitet, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt, ist die innere Stimmung ja auch wechselhaft und auch die Zuwendung kann sehr wechselhaft sein. Vielleicht ist das ja schon ein Übergang, um dich zu fragen, wenn du beschreibst, was die innere Bühne von einer Führungskraft, die wir jetzt entscheidungsstark, machtorientiert nennen, ist, wie würdest du die beschreiben?
Ich würde sie so beschreiben, dass hinter einer großen, beeindruckenden Riesenfigur ein kleiner, schmächtiger, halbwüchsiger steht, der so etwas unter den Armen des Riesen hervorlugt und sich verwundbar und verletzbar fühlt und deswegen den Riesen braucht, mit dem er sich in der Welt schützen kann. Und so ist bei narzisstischen Persönlichkeiten ein Wechsel zwischen einem nach außen oft sehr grandios und von sich selbst überzeugt wirkender Persona und letztlich einer inneren, sehr fragilen Selbstwertkonstellation, einer Empfindsamkeit gegenüber Kritik, einem sehr angewiesen sein auf immer wieder Bestätigung von außen, weil doch leider Gottes die Substanz, die innere, immer wieder durchrinnt. Es ist wie ein Fass ohne Boden. Ich habe zu wenig Fähigkeit, die guten Erfahrungen, Rückmeldungen in mir zu halten. Ich brauche immer Neues. Und dadurch bin ich auch letztlich mehr im Selbstzweifel, als mir vielleicht gut tut. Manche mit einer narzisstischeren Führungsstil treten auch mit dieser empfindlicheren und vulnerableren Seite mehr nach außen. Dann tritt mir diese Empfindlichkeit und diese sozusagen Unsicherheit nach außen. Aber häufig bei Führungspersönlichkeit ist es eher, wie du beschrieben hast, dass diese kräftige, potente, mächtige Seite nach außen tritt, von der man gar nicht vermuten würde, dass da innen dann auch noch so ein fragiler Kern ist.
Dann komme ich mal auf den Punkt, was ist eigentlich eine gesunde und was ist eine pathologische Seite? Und ich fühle mich in unserem Gespräch heute als Vertreter der gesunden Seite, weil ich ja schon gefragt habe, warum muss es so konflikthaft beschrieben werden? Also, wenn man von gesundem Narzissmus spricht, dann ist es die Selbstautorisierung. Das ist die Möglichkeit, innerlich zu sagen, es ist gut, dass ich vorangehe. Ich kann es genießen, vorne zu sein, und die Selbstzweifel treten auf und können einer realistischen Überprüfung unterzogen werden. Und bei einer gesunden Variante ist es so, dass Niederschläge, Rückschläge zwar betrauert werden und auch zu einer gewissen Verstimmung führen, aber nicht dazu führen, dass man am Boden zerstört ist, dass man eine Krise kriegt und seine ganze Arbeit in Frage stellt.
Man könnte also sagen, bei dem, was du beschreibst, ist schon möglich, so etwas wie auch eine Stimmungstief, eine Enttäuschung, eine Missstimmung, eine gewisse Traurigkeit, ein Einbußen erleben, in sich abpuffern zu können. Und nicht das durch etwas Rabiates nach außen ausgleichen zu müssen. Das Rabiate wäre eher das Zeichen dessen, was ich heute mehr vertrete, sozusagen der pathologischen Variante, wo ich eben hoch unwillig mit Kritik umgehe, wo ich mich sofort angegriffen fühle, da ist eine Nähe zum paranoiden Führungsstil, wo ich Gefolgschaft will, unbedingte, und wo ich vor allen Dingen ein wenig in hochfliegenden Plänen bin, mich aber weniger mit dem Landeanflug und Betanken des Projektflugzeuges beschäftige, sondern mehr damit, in welche Höhen ich damit fliegen kann.
Und hinzu kommt, bei der empfindlichen oder vulnerablen Variante, um nicht pathologisch zu sagen, dass Niederschläge als sehr viel schrecklicher erlebt werden und Kritik oder misslungene Projekte auch in ganz starke Selbstzweifel und auch in Selbstwertkrisen führen, sodass vorübergehend die Arbeitsfähigkeit auch beeinträchtigt ist.
Und dann sieht man sehr schön, Thomas, dass die innere und die äußere Welt eben differiert. Jemand von außen würde vielleicht sagen, es war eine Niederlage, das Projekt ist nicht gelungen, da ist etwas, wurde nicht umgesetzt, okay, wir stehen auf, schütteln uns den Staub aus den Kleidern und machen weiter und würden das nicht als so ein Gefühl von Beschämung vielleicht verwerten oder auch annehmen, dass der andere sich in diesem Maße beschämt fühlen muss. Aber die Beschämung und die Scham ist auch etwas sehr Wichtiges in jemandem mit einem narzisstischen Führungsstil. Also es ist sozusagen, als ob 1000 innere kritische Augen immer auf einen schauen würden, und zwar nicht wohlwollend. Und vor diesen Augen ist man beschämt, wenn etwas, was dem eigenen Ich-Ideal nicht entspricht, passiert ist.
Und da würde ich eine kleine Differenz einbauen. Ich finde, das, was du gerade beschreibst, ist mehr auf der pathologischen Seite. Wenn ich das als Kontinuum sehe, dann würde ich sagen, ja, Beschämung ist möglich, aber bei dem gesunden Anteil des narzisstischen Führungsstils spielt das eine kleine und vorübergehende Rolle. Und es führt rasch zu einer, wie sagt man, aufstehen, Krone richten, weitermachen Haltung, während bei den empfindlicheren genau das passiert, was du mit diesen 1000 Augen beschreibst. Ich gehe mal einen Schritt weiter und versuche mal die produktive Seite von narzisstischem Führungsstil aufzugreifen. Ich denke hier an eine höhere Führungskraft, die im Finanzbereich tätig ist und die sehr gut darin ist, es handelt sich um ein Energieunternehmen, eine Umstrukturierung im eigenen Bereich voranzutreiben. Das ist jemand, der sich sehr gut vorstellen kann, wie man aus einem sehr komplizierten, in sich verschachtelten System eine ganz einfache Struktur malen kann. Er hat mir von einer Sitzung erzählt, wo er gesagt hat, dass er an den Flipchart gegangen ist. Da hing das bestehende Organigramm und er hat daraus drei Blöcke gemacht und hat das schlüssig zusammengefasst in drei Blöcke. Und es war in diesem Moment so, dass die alle gesagt haben, ja, das können wir machen. Das ist ein Weg, den wir gehen. Und damit will ich auf den Punkt hinaus, das sind Menschen, die in der Lage sind, etwas Kreatives zu bringen, auch Komplexes rasch zu vereinfachen. Und eine Gefolgschaft zu erzeugen, indem sie in der Lage sind, auch zu spüren, wo das Publikum mitgehen kann und wo das Publikum es eher schwierig hat. Man könnte also sagen, die Stärkenseite ist die Veränderungsorientierung, die selbst inszeniert wird. Was fällt dir dazu ein, wenn du das hörst?
Ich denke noch auch die Fähigkeit zur Dekonstruktion und zur konstruktiven Zerstörung. Also er hat ja erst einmal damit das bestehende Organigramm und die Fixierung, auf was sozusagen gedruckt und an der Wand ist, genau. Ist erstmal das Bestehende, konnte er wegwischen oder er konnte reinmalen. Also sozusagen der übergroße Respekt vor bestehenden Strukturen ist bei ihm nicht in dem Maße vorhanden, sondern er kann angesichts des Bestehenden was Neues denken und auch das Bestehende dabei zerstören oder dekonstruieren. Und das ist auf jeden Fall eine entscheidende Fähigkeit. Zusammen mit diesem auch Gefolgschaft, also ein Gefühl dafür haben, wie kann ich Leute dazu kriegen, dass sie das auch gut finden. Und zwar gar nicht durch bewusstes strategisches Ausdenken, sondern es ist intuitiv da. Es ist im Raum. Er kann es spüren. Und das ist eine große Fähigkeit.
Das ist die Sonnenseite. Wenn wir jetzt nochmal auf die Schattenseite schauen, dann ist das ja unter anderem auch eine enorme Empfindlichkeit und bei bestehender Spürigkeit für die Atmosphäre gelegentlich auch eine mangelnde Empathiefähigkeit in anderen Situationen. Wir hatten uns ja überlegt, dass wir das in einem ganz kleinen Stehgreifspiel demonstrieren, wie das sein könnte. Und du wolltest die Person geben, die diese empfindliche Seite repräsentiert und könntest vielleicht wie unter Kollegen, wir sind jetzt Kollegen, stellen wir uns vor, was wir in Wirklichkeit auch sind, aber in diesem Rollenspiel sind wir es auch, von einer Situation berichten.
Also ich stelle mir vor, wie wir ein Abteilungsleiter in einem Leitungsteam eines größeren Unternehmens, das dann noch eine Geschäftsführung hat, und es wäre eine Sitzung gewesen, und ich hätte mich über den Kollegen Anton geärgert. Und ich gehe jetzt rein. Du Paul, also ich meine, es ging dir sicher genauso. Was der Anton da gebracht hat wieder, was für eine hingerotzte Folie er da gebracht hat und wie er quasi in mein Revier da reingeschert ist, das finde ich unglaublich. Und der wird es noch zu spüren kriegen. Den Mann mache ich fertig. So kann der sich hier nicht benehmen. Und dass der Geschäftsführer da nicht eingeschritten ist. Also ich war kurz davor, auf den Tisch zu hauen. Hast du es nicht auch genauso gesehen? Ich meine, so, der muss doch Grenzen setzen. So kann man den Anton doch nicht weitermachen lassen.
Meine Güte, du bist ja unter Brass, Karl. Also du bist sauer, das ist mir klar. Und ich war ja dabei und ich wollte dich fragen, ob ich dir dazu eine Rückmeldung geben kann, wie ich dich erlebt habe in der Situation.
Naja, ich meine, ich hab mich ja ziemlich zurückgehalten und als er dann begonnen hat und gesagt hat, dass ich da ja vielleicht meinen Teil, die Folie nicht beigeliefert hätte, das hat mir einen Abend vorher geschrieben, da habe ich natürlich ihm gesagt, wie kommst denn du dazu? Ja, aber ich meine, das war dann vollkommen angemessen. Wie hätte ich denn anders reagieren sollen? Ich bitte dich.
Als ich dir da zugehört habe, wurde bei mir ein gewisses Erschrecken ausgelöst. Da habe ich gedacht, wie stark haut Karl jetzt auf den Tisch? Also, nach meiner Meinung bist du in dieser Situation sehr abgrenzend und eher auch sehr abkanzelnd mit Anton umgegangen, was ich innerlich nachvollziehe, weil du dich so geärgert hast. Äußerlich, glaube ich, hast du da nicht Sympathiepunkte gewonnen, sondern wurdest als vielleicht zu strikt wahrgenommen.
Aber ich bitte dich, ich meine, wie man in den Wald reinruft, so schallt's zurück. Ich meine, er hat doch angefangen, indem er mir gesagt hat, dass ich das Ding dann nicht beigesteuert hätte und indem er in mein Projekt reingekrätscht ist. Ich war doch bis zu dem Punkt friedlich.
Also auch jetzt ärgerst du dich über meine andere Sicht auf die Dinge, als du sie hast? Und ich verstehe das auch, dass du dich in deinem Spiel beeinträchtigt gefühlt hast. Das ist ja unzweifelhaft. Wo meine Rückmeldung hinzielt, ist, dass du deinen Ärger sehr ungefiltert in der Sitzung zum Ausdruck gebracht hast.
Aber meinst du wirklich, dass mich das Sympathiepunkte kostet? Ich meine, das interessiert mich schon. Ich meine, ich baue auf dich. Ich denke, auch der Geschäftsführer müsste reagieren. Sehen die das denn nicht?
Ich glaube, dass wir hier wieder an dem spannenden Punkt sind, dass jeder das Fußballspiel von der anderen Ecke eben unterschiedlich wahrnimmt. Und ich glaube, dass man das so wahrnehmen kann, dass du ziemlich nach dem Ball getreten hast und auch nach den Füßen.
Wunderbar. Wir steigen aus dem Rollenspiel wieder aus. Ich berichte kurz, wie es mir gegangen ist. Zunächst mal wollte ich dir überhaupt nicht zuhören, weil ich einfach mit meinem Ärger landen wollte. Und durch deine ruhige, überlegte, auch ein wenig humorvolle Weise und immer wieder Einfühlung mit mir signalisieren. Und gleichzeitig das Wort Spiel hat mir geholfen. Du wurdest in einem Spiel gestoßen, gestört. Und das Wort, das hat dich Sympathiepunkte gekostet, hat mich erreicht. Also ich konnte deutlich spüren, wie ich ein wenig verführt wurde in diese beobachtende Position des von außen drauf Schauens und verschiedene Perspektiven zu schien, allmählich reinzukommen. Ich habe aber auch gemerkt, wie sehr mich die narzisstische Wut, die auf die narzisstische Kränkung ja in der Regel folgt, auch wie eine Welle getragen hat. Und dass es gar nicht so leicht ist, von diesen Wellenreiten Abstand zu nehmen und in die Mühen der Reflexion zu gehen.
Ja, sehr schön. Mir ist es so gegangen, dass ich am Anfang richtig überrascht war, dass sich zwischen uns beiden in einem bestimmten Ausmaß wiederholt hat, wovon du gesprochen hast. Ich glaube, das ist was Wichtiges, weil ich habe dich ja auch kritisiert und damit ist was Ähnliches in Gang gesetzt worden. Und ich musste innerlich richtig zurückrudern, musste denken, oh, ich muss Karl mehr wertschätzen. Nur dann kriege ich ihn dazu, dass er vielleicht darüber nachdenkt. Und ich freue mich, dass du die Spielmetapher und die Sympathiepunkte-Metapher aufgreifen konntest, weil ich ja weiß, dass Karl auch ein People-Manager sein möchte und ist. Also da dachte ich, kriege ich dich an der Differenz zwischen so wärst du gerne und so warst du in dem Moment.
Ja. Und ich glaube, damit haben wir ein kleines Beispiel davon gegeben, wie sich so ein problematischerer Narzissmus als Führungsstil in einer Situation zeigen kann, wie man damit umgehen kann und wie er sich tatsächlich das Berichtete auch im Hier und Jetzt ereignet.
Dann kommen wir doch langsam zum Schluss, Matthias. Was wäre denn ein geeignetes Bild, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest, wenn man sich etwas zum Thema narzisstischer Führungsstil merken mag?
Das klassische Bild zum Narzissen ist ja der Knabe Narzissos in der griechischen Mythologie, der selbst verliebt sein Spiegelbild in einem Weiher schaut und sich davon nicht abwenden kann und vergisst, was um ihn herum passiert. Also, es ist eine Faszination von dem eigenen Ideal selbst, was ihm entgegenschaut aus dem Wasser. Es ist eine Beschäftigung, ob man mit sich im Gleichklang ist. Und es ist manchmal eine zu geringe Beachtung, was um einen herum ist, was in diesem Bild enthalten ist. Es ist aber auch natürlich die Fähigkeit, etwas Besonderes und Schönes auch wahrzunehmen.
Wunderbar. Mir ist ja dazu noch eingefallen der Spruch, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und jetzt könnten wir ergänzen, wer ist der Klügste, die Schönste, der Mächtigste im ganzen Land? Also da geht es um diese Spiegelung und um den Wunsch, besser als andere dazustehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, was sind die Takeaways, die ihr mitnehmen könnt? Erstens, narzisstische Führungskräfte sind besonders gut, wenn radikale Neuerungen notwendig sind. Auf ihrer inneren Bühne geht es zweitens immer um die Frage des eigenen Wertes, der nach außen stabil erscheinen mag, nach innen wackelig sein kann. Drittens, beim Umgang mit solchen Personen und ihren Führungsstilen ist es wichtig, sich in diesen hinein zu versetzen und ihre eigene Bedürftigkeit und Angewiesensein auf Spiegelung und Anerkennung mitzudenken.
Ja, und das war's auch schon mit uns beiden zu diesem Thema heute. Vielen Dank euch für das Zuhören. Wie immer freuen wir uns auf Feedbacks und Anregungen und sind gespannt, was von euch kommt. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.